Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Kipurile Europe.
Europäische Ansichte.
Lica Europe.
Lica Europe.
Ich finde es ingewickelt, omdat...
Entschuldigungen sind eine komplizierte Angelegenheit. Einerseits ist es merkwürdig, selbst ein bisschen bizarr, wenn ein Land oder ein Staat um Entschuldigung bittet. Denn Entschuldigungen, finde ich jedenfalls, sind etwas Persönliches.
Der niederländische Schriftsteller Geert Mak über die Vielzahl an Entschuldigungen, die sein Heimatland ausgesprochen hat.
Maar ik vind het toch goed als gebaar, prima.
Andererseits ist es eine gute Sache, sich seiner Vergangenheit zu stellen, auch als Land oder Staat, um Scham zu bezeugen, Schmerz und Bedauern. Denn als Land bildet man eine Gemeinschaft und ist mit seiner Geschichte verbunden, also mit dem, was die Vorfahren getan haben oder nicht.
Was unsere Vorouders haben getan oder nicht getan.
Jahrzehntelang hatten Überlebende und Angehörige von Opfern vergeblich darauf gewartet. Dann kamen sie auf einmal von allen Seiten. Die Entschuldigungen. Von König Willem-Alexander für die exzessive Gewalt niederländischer Soldaten im indonesischen Unabhängigkeitskrieg, von Kirchen und Regierung für den unzureichenden Schutz der Jüdinnen und Juden während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg. Die Black Lives Matter-Bewegung hat dafür gesorgt, dass auch der Ruf nach Entschuldigungen für die Verbrechen während der Sklavenzeit immer lauter wird. Und dann ist da noch Srebrenica. Niederländische Blauhelme hätten die Enklave 1995 schützen sollen, konnten jedoch nicht verhindern, dass bosnisch-serbische Milizen dort mehr als 7000 muslimische Jungen und Männer ermordeten.
Jahrelang leefden wij.
Jahrelang lebten wir mit dem Mythos der Unschuld. Wir waren ein braves und kleines, ein unschuldiges Land. Dieses Aufholmanöver mit den vielen Entschuldigungen macht deutlich, dass wir dabei sind, diesen Mythos eines unschuldigen Landes zu verlieren. Und das ist eine gute Sache, denn die Wirklichkeit ist viel komplizierter.
Die Realität war natürlich viel ingewickelter.
Unbequeme Wahrheiten. Wie die Niederlande ihre Vergangenheit aufarbeiten. Gesichter Europas mit Reportagen von Kerstin Schweighöfer.
Kriege wirken über Generationen nach. Auch dieser Krieg steckt immer noch in uns. Das Mindeste, was wir tun können, ist nicht wegschauen, nicht beschönigen, nicht auslöschen, nicht ausgrenzen, nicht normal machen, was nicht normal ist.
Der niederländische König Willem-Alexander vergangenes Jahr am 4. Mai in Amsterdam. 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gedachte er, wie jedes Jahr, der Opfer und ließ seine Untertanen doch plötzlich aufhorchen. Denn Willem-Alexander prangerte nicht nur die Gleichgültigkeit vieler Bürger an, die während der Besatzungszeit zu oft weggeschaut hätten, sondern auch die seiner Urgroßmutter Königin Wilhelmina, die mit der Regierung nach London ins Exil geflüchtet war.
Wirkliche Helden, die bereit waren zu sterben für unsere Freiheit.
Es gab wirkliche Helden, die bereit waren für unsere Freiheit und unsere Werte zu sterben. Aber es gab auch diese andere Realität. Mitmenschen in Not, die sich im Stich gelassen fühlten. Die sich unzureichend gehört und unterstützt fühlten. Und wäre es nur in Form von Worten gewesen. Die kamen auch aus London nicht, auch nicht von meiner Urgroßmutter, die ansonsten doch so deutlich war in ihrem Widerstand. Das ist etwas, das mich nicht loslässt.
Es ist etwas, das mich nicht loslässt.
In mehr als 30 Radioansprachen hatte Wilhelmina ihren Untertanen Mut zugesprochen. Aber auf das Schicksal der Jüdinnen und Juden ging sie nur am Rande ein. Der Schriftsteller Geert Mak glaubt,
auch die Königin Wilhelmina.
Wenn Königin Wilhelmina sich in ihren Ansprachen vehementer gegen das Ausschließen und Deportieren der jüdischen Mitbürger ausgesprochen hätte, wenn sie gesagt hätte, denkt dran, wer sich an der Verfolgung der Juden beteiligt, den wissen wir nach dem Krieg zu finden, der wird dafür büßen. Das hätte absolut Einfluss gehabt. Aber das hat sie nicht getan.
Wir haben versagt, hatte gut 3 Monate vor der Rede Willem Alexanders auf dem Damm der niederländische Premierminister Mark Rutte eingeräumt, während der nationalen Holocaust-Gedenkfeier Ende Januar. Auch das historische Worte, die verdeutlichen, dass das Selbstbild der Niederlande ins Wanken geraten ist. Denn, so der Ministerpräsident zum Abschluss und zur Überraschung aller,
mit den letzten Überlebenden noch unter uns sein.
Nun, da die letzten Überlebenden noch unter uns weilen, möchte ich im Namen der Regierung um Entschuldigung bitten für das Handeln der damaligen Regierung.
Biete ich vandaag namens der Regierung excuses an für das Overheidshandeln von toen.
Ein riesiger zerschlagener Spiegel, der auf dem Boden liegt und einen Himmel reflektiert, der ebenfalls in unzählige Stücke zersplittert zu sein scheint. Denn, so befand der niederländische Künstler Jan Wolkers, nach dem Holocaust könne sich auch der Himmel nie mehr unversehrt zeigen.
Und hier sieht man das zerschlagene Glas am Boden.
Emil Schrijver deutet erst auf die Spiegelscherben und dann auf die Glaswand hinter ihnen. Nooit mehr Auschwitz steht darauf. Nie mehr Auschwitz.
Also es ist das Nie mehr Auschwitz-Monument. Und hier in diesem Park, wir sind in dem kleinen Park.
Wir stehen am Auschwitz-Monument im Wertheim-Park. Da, wo die Niederländer jedes Jahr am letzten Sonntag im Januar der Opfer des Holocaust gedenken. Wo der niederländische Premierminister Mark Rutte im vergangenen Jahr so überraschend für das Verhalten der damaligen Regierung um Entschuldigung gebeten hat. Emil Schrijver, einer der führenden Hebraistikforscher weltweit, war dabei. Auch bei ihm hallen die historischen Worte noch nach. Die Regierung sei spät dran gewesen, aber zum Glück nicht zu spät.
Ich würde sagen, spät, aber sehr willkommen. Und es ist auch gut, dass wir nicht so lange gewartet haben, dass keine Überlebenden mehr gelebt haben. Das war eigentlich für mich das Allerwichtigste. Wir sind jetzt wirklich in einem Zeitalter, wo am Ende der Zeitzeugenschaft. Die Zeitzeugen sind kaum noch da.
Der Niederländer spricht Deutsch mit österreichischem Akzent, denn er ist seit mehr als 20 Jahren mit einer Österreicherin verheiratet. Seit 5 Jahren ist er Generaldirektor vom Joods Kulturell Quartier in Amsterdam, dem jüdischen Kulturviertel im südöstlichen Stadtzentrum. Dort befinden sich die portugiesische Synagoge, das Auschwitz-Monument von Jan Wolkers, das jüdische historische Museum der Stadt und das nationale Holocaust-Museum, das gerade gebaut wird.
Ja, das ist sehr spät.
Auch damit seien die Niederlande im Vergleich zu anderen Ländern sehr spät dran.
Weil man diesen Diskurs und diese Narrativ des Opfertums einfach gepflegt hatte. Da ist kein Platz für Täterschaft. Wir haben gerne unser Heldentum gefeiert. Wir haben gerne unsere Opferrolle gefeiert, aber es gibt natürlich unglaublich viel Grau.
Doch statt der Grautöne pflegten die Niederländer lange das Bild einer heldenhaften Nation, die nach dem deutschen Überfall im Mai 1940 geschlossen in den Widerstand gegangen war. In Wirklichkeit waren es nur 4%. Die Mehrheit der Niederländer wollte, wie die meisten Menschen im Krieg, nur eines, überleben. Sehr viele schauten deshalb ganz einfach weg.
Es scheint eine passive Entscheidung wegzuschauen, aber es ist doch eine aktive Entscheidung, in die andere Richtung zu schauen.
Von den ursprünglich 140.000 jüdischen Mitbürgern überlebten nur 38.000. Ausschlaggebend dafür waren die Effizienz und Folgsamkeit der niederländischen Behörden. Die Beamten legten Überstunden ein, um herauszufinden, wo Jüdinnen und Juden wohnten. Wir laufen die Plantage Middenlaan herunter zur Hollandses Rauburg, einem ehemaligen Theater. Dort wurden die niederländischen Juden damals zusammengetrieben und nach Osteuropa deportiert.
Ja, für jede Jude, den man verraten hatte, hat man 7,50 Gulden bekommen. Und dieses Geld wurde dort abgeholt, das waren Holländer.
Emil Schrijver steuert auf die Baustelle auf der anderen Straßenseite zu. Während des Krieges befand sich dort eine Pädagogikschule mit angrenzendem Kindergarten. Hier wurden jüdische Babys und Kleinkinder untergebracht, wenn das Theater zu voll war. Hier wurden aber auch Lehrer und Kindergärtnerinnen zu Heldinnen und Helden. Gelang es ihnen doch, rund 600 jüdische Kinder herauszuschmuggeln. Sie wurden hinten im Garten über den Zaun zur Schule gereicht und von dort aus versteckt in Wäschesäcken weggebracht. Immer dann, wenn die Straßenbahn an der Haltestelle direkt zwischen Theater und Kindergarten stoppte und den Soldaten die Sicht versperrte.
Also wo auf der einen Seite von der Straße 46.000 Leute in den Tod gejagt wurden, wurden auf dieser Seite der Straße, wo wir jetzt sind, 600 Kinder gerettet. Also die Tram, die ist Teil dieser Geschichte.
Einer Geschichte, die das neue Nationale Holocaust-Museum erzählen will. Es wird über die Straße hinweg aus zwei Gedenkstätten bestehen, dem Theater und dem Kindergarten-Schulkomplex gegenüber. Im Gegensatz zu den meisten anderen Holocaust-Museen soll es nicht dunkel gestaltet werden, sondern weiß, auch innen. Die Farbe des Holocausts sei weiß, so Schreiber.
Es war nicht dunkel, es war hell. Es ist am hellen Tag passiert.
Auch das gehört zu den unbequemen Wahrheiten, denen sich die Niederländer erst jetzt zu stellen beginnen. Der Mythos einer unschuldigen Nation habe dies lange Zeit nicht zugelassen.
Königin Wilhelmina, die hat sich direkt nach dem Krieg noch gewundert darüber, dass die Juden sich so wenig dankbar betont haben. Muss man sich vorstellen, sind 102.000 Familienmitglieder sind gestorben. Und da muss man sich dankbar zeigen. Also es ist wirklich...
Zumal die Holocaust-Überlebenden alles andere als herzlich empfangen wurden. In Amsterdam bekamen die Deportierten direkt nach ihrer Rückkehr einen Bescheid über ausstehende Grund- und Erbpachtssteuer für ihre Häuser, die sie während ihrer Abwesenheit nicht gezahlt hatten. Ein großes Unrecht, das die Stadt Amsterdam seit 2019 gutzumachen versucht, mit der Rückzahlung von insgesamt 10 Millionen Euro. Aber, seufzt Schräfer, die Erkenntnis, dass das Schicksal der niederländischen Juden doch etwas anders ausgesehen habe als das der restlichen Niederländer, auch diese Erkenntnis habe sich erst Jahrzehnte nach dem Krieg durchgesetzt. Es ist kein Zufall, dass Emil Schreiber Direktor des jüdischen Kulturviertels geworden ist. Das betont er auch selbst immer wieder und bezeichnet es dann als logische Folge dessen, was er, wie er es nennt, von zu Hause alles mit auf den Weg bekommen habe. Von seinem Vater und von den Großeltern. Es ist die Geschichte einer doppelten Leiterfahrung, die in ein weiteres schwieriges Kapitel der niederländischen Geschichte führt. Weltwirtschaftskrise 1929. Wie viele ihrer Landsleute beschließen auch die Großeltern von Emil Schreiber auszuwandern. Sie gehören einer Gruppe niederländischer Juden an, die sich in Niederlandsindien, wie Indonesien früher als Kolonie hieß, eine neue Existenz aufbauen wollen. Die Seereise von Amsterdam nach Batavia, dem heutigen Jakarta, dauert rund 6 Wochen. Das junge Ehepaar lässt sich auf Westjava nieder, in Bantung, umgeben von Vulkanen und Teeplantagen, erzählt Enkel Emil.
Mein Großvater war Textilhändlerin, ein schöner jüdischer Beruf, war Textilhändlerin in Indonesien.
Seine Großeltern bekommen 3 Kinder und führen ein gutes Leben.
Mit Bedienung, mit einem großen Haus, mit schönen Reisen, mit wie die Holländer halt dort gelebt haben.
Das gute Leben endet mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor am 8. Dezember 1941. Einen Tag später erklärt die niederländische Regierung Japan den Krieg. Die Japaner wiederum besetzen als Antwort Niederlandsindien. Mehr als 100.000 niederländische Bürger werden während dieser Invasion gefangen genommen und als feindliche Ausländer in Konzentrationslager gebracht. Auch die Schreivers werden getrennt. Emils Vater darf als Jüngster mit der Mutter in ein Frauenlager, die beiden älteren Brüder landen mit dem Vater in einem Männerlager. Viele Gefangene sterben an Krankheiten oder Hunger. Auch Emils Vater, gerade einmal 7 Jahre alt, wäre beinahe verhungert.
Der hat Schnecke aus dem Zaun gegessen, hat er früher immer gesagt. Als wir die Teller nicht fett leer gegessen haben, hat er gesagt, du isst es lässt leer, weil ich habe nur Schnecken aus dem Zaun gegessen. Hat man schon gegessen als Kind.
17.000 Niederländer kommen in den japanischen Internierungslagern ums Leben. Das Leiden dauert fast 4 Jahre. Es endet mit der Kapitulation der Japaner am 15. August 1945. Noch im selben Monat schreibt Emils Großvater einen Brief an seine Mutter in Amsterdam.
Er hatte keine Ahnung.
Den Brief gebe es noch heute. Sein Vater habe ihn aufbewahrt.
Und dieser Brief, da heißt es: Ja, liebe Mutter, wir haben gehört, dass es den Juden nicht so gut gegangen ist während des Krieges. Es muss wohl sehr schwer gewesen sein. Hoffentlich, es wird vor allem den Männern wohl schlecht gegangen sein. Und hoffentlich haben sie Frauen und Kinder wohl irgendwie besser behandelt. Und die sind alle umgebracht. Die wurden alle umgebracht. Er hatte keine Ahnung.
Das änderte sich erst, als der Brief Wochen später zurückkommt, ungeöffnet. Lediglich mit der Notiz eines Amsterdamer Postbeamten versehen. Nach Deutschland 21.12.42 hat er darauf gekritzelt. Das ganze Ausmaß des Grauens erfahren die Schrijvers erst 1946, als in Indonesien der Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen ist und die Familie nach Amsterdam zurückkehrt. Eine Woche lang habe der Großvater vor Schock nicht reden können. Auch der Empfang in der alten Heimat sei kalt und herzlos verlaufen.
Schatkaiser, ja, ihr wart ja in Indonesien, wir hatten es auch schwer.
Auch sein Vater habe das Trauma des japanischen Internierungslagers nie verarbeiten können, erzählt Emil Schrijver.
Wenn man erfährt, als junges Kind, wie mein Vater das erfahren hat, als Teenager, wie man erfährt, was mit der eigenen Familie passiert ist, wenn man sieht, was das bedeutet für die eigenen Eltern, wie kann man nach so einer großen Vernichtung seine eigene Lagererfahrung noch ernst nehmen? So hat er es erfahren. Er hat öfters buchstäblich gesagt, das war ein Urlaubslager verglichen mit Auschwitz. Das war natürlich alles andere als ein Urlaubslager.
Wie groß das Trauma seines Vaters war, hat auch Emil als Heranwachsender oft miterlebt.
Ich bin in der Nacht aufgewacht, als er geschrien hat, dass ein Japaner unter seinem Bett lag. Das war ein Riesentrauma. Riesenängste waren da. Aber er hat immer darunter gelitten, dass er seine eigene Geschichte nicht ernst nehmen konnte, weil die Geschichte der in Holland lebenden Familie so viel schlimmer war. Und als ob es eine Hierarchie des Leidens gäbe. Ihre Wege könnten sich gekreuzt haben, die der Großväter von Emil Schrijver und Lara Nüber. Ausgeschlossen sei es nicht, meint die 30-jährige Historikerin, als sie in ihrer Amsterdamer Küche Kaffee zubereitet.
Okay, now. Ich bin beinahe klar.
Denn während Emils Großvater Indonesien 1946 verließ und nach Amsterdam zurückkehrte, reiste Laras Großvater im gleichen Jahr von Amsterdam aus als Soldat Richtung Batavia, um die aufständische Kolonie zurückzuerobern. Denn indonesische Freiheitskämpfer hatten nach der Kapitulation Japans die Unabhängigkeit ausgerufen.
Mein Opa hat eine jüdische Mutter und einen holländischen Vater.
Mein Opa hatte eine jüdische Mutter und einen holländischen Vater. Deshalb war er während der deutschen Besatzung nicht deportiert worden. Aber er musste einen Judenstern tragen und hat sich so gut wie nie nach draußen gewagt. Bei der Befreiung war er 19. Die Soldaten der Alliierten waren für ihn Helden. Deshalb hat er sich sofort freiwillig gemeldet, um die Kolonie von den Rebellen zu befreien. Er sah sich ebenfalls als eine Art Befreier.
Um eigentlich als eine Art Befreier nach Indien zu gehen.
Dort lernte er Laras Oma kennen, die 1925 auf Java geboren worden war. Sie war 21 und spielte für die niederländischen Soldaten Piano.
Sie spielte Piano für die niederländischen Militären.
Wie in einem dieser romantischen Kriegsfilme.
Es geht wel zo'n romantisch Idee für einen Oorlogsfilm.
So kommt es, dass Lara zu den rund 2 Millionen Niederländern gehört, die Wurzeln in Nederlands-Indien haben, wie die ehemalige Kolonie hieß. Indische Nederlanders werden sie deshalb genannt.
Die erste Mal, dass ich in Indonesien ging, war ich 18.
Ich war 18, als ich zum ersten Mal nach Indonesien reiste, nach dem Abitur. Ich kam auf Sumatra an und alles war so seltsam vertraut. Es fühlte sich an, als ob meine Wurzeln von allen Seiten an mir zu ziehen begannen. Ein Teil von mir war nach Hause gekommen. Die Umgebung schien mir zuzurufen: Hier kommst du her. Das hat deine Familie hier einst zurückgelassen.
Ja, hier komm je vandaan. Dit is wat er ooit is achtergelaten door de familie.
Aber welche Wurzeln waren das eigentlich? Was wusste sie über ihre Herkunft? Wohin gehörte sie? Diese Fragen begannen Lara zu beschäftigen. Die Kolonialgeschichte der Niederländer in Südostasien wurde ihr Spezialgebiet. Dieses Fach unterrichtet sie an Amsterdamer Schulen und darum geht es auch in ihrem Blog. Deshalb bekam die junge Historikerin auch eine Einladung zu einem Symposium, das zur Vorbereitung des Staatsbesuches von König Willem Alexander in Jakarta im März 2020 organisiert wurde.
Ja, ich dachte erst, was muss ich da?
Erst dachte ich, da gehe ich nicht hin, weil wir Niederländer so scheinheilig mit unserer Vergangenheit umgehen.
Ich finde, dass Nederland gewoon so hypocriet umgeht mit dem Verleden.
Denn bis vor kurzem hatte der Unabhängigkeitskrieg noch nicht einmal Krieg heißen dürfen. Stattdessen war beschönigend von politionelle Axis die Rede, von Polizeiaktionen, obwohl niederländische Soldaten Kriegsverbrechen begingen und ganze Dörfer ausrotteten. Aber dann dachte Lara an das Buch, das sie gerade geschrieben hatte, zusammen mit der indonesischen Künstlerin Lala Bohang. Darin verweben die beiden Frauen ihre Lebensgeschichten mit der Weltgeschichte. Dieses Buch würde sie mit einer Widmung versehen dem König überreichen.
Ich
war an Tisch 1 eingeteilt, zusammen mit anderen Historikern. Als Willem Alexander kam und sich zu uns stellte, schwiegen alle verlegen. Da dachte ich, das ist dein Moment. Warum sagst du ihm nicht einfach, was du als Widmung in das Buch geschrieben hast? Das ist doch ein freies Land. Ich kann dem König doch etwas sagen.
We leven in een vrij land, toch? Dus dan mag ik dan toch zeggen tegen de koning.
Und wie lautete die Widmung? Was hat sie ihm gesagt?
Ich wünschte ihm und seiner Frau eine gute Reise nach Indonesien, aber habe auch gesagt, ich hoffe, sie denken an die vielen finanziellen und moralischen Rechnungen, die noch offen sind.
Der König habe sehr offen reagiert und viele Fragen gestellt. Trotzdem hätte Lara nie gedacht, dass sich der König kurz darauf bei seinem Staatsbesuch entschuldigen würde.
In Übereinstimmung mit früheren Äußerungen meiner Regierung möchte ich mein Bedauern ausdrücken über die exzessive Gewalt, die wir Niederländer damals in jenen Jahren angewandt haben, und dafür um Entschuldigung bitten. Ich tue dies in dem Wissen, dass das Leid und der Schmerz der betroffenen Familien bis heute spürbar sind.
Continue to be felt today.
Lara Nüberg freute sich sehr.
Ich war auch enthusiast in der ersten Instanz.
Doch die anfängliche Begeisterung habe sich schnell gelegt. Er hatte sich ja bloß auf die letzten 5 Jahre bezogen. 5 von insgesamt 350 Jahren Kolonialgeschichte, in denen Historikern zufolge Millionen von Menschen ums Leben kamen, weil sie ausgebeutet und geknechtet wurden. Und als es ihnen gelungen war, sich von diesem Joch zu befreien, ereifert sich Lara weiter, mussten sie den Niederländern auch noch eine Entschädigung dafür zahlen, dass die ihre Kolonie verloren hatten. 4,5 Milliarden Gulden, rund 2 Milliarden Euro. Das müsse man sich mal vorstellen, für ihre Freiheit. Manchmal verliere sie die Geduld mit ihren Landsleuten, weil sie einfach nicht in den Spiegel schauen wollten und sich immer noch hinter ihrer Opferrolle versteckten.
Wir heulen seit 75 Jahren über die 5 Jahre, die wir im Zweiten Weltkrieg besetzt waren. Aber über die 350 Jahre, die wir selbst Besatzer waren, dürfen wir nach wie vor nicht reden.
Maar over die 350 jaar dat wij zelf bezetters waren, mogen we niet praten. En dat is nog steeds heel moeilijk.
Lara atmet tief durch. Immerhin habe Willem Alexander einen Anfang gewagt. Trotz des Widerstands, der nach wie vor groß sei. Vor allem von Seiten der Veteranen. Auch ihr eigener Großvater, würde er noch leben, hätte die Worte des Königs furchtbar gefunden.
Das sei er das Verschreckliche gefunden, die Excuses an Indonesien.
Aus seiner Perspektive kann ich das auch nachvollziehen. Er war felsenfest überzeugt, als Befreier Gutes zu tun. Stattdessen aber hat er in einem Guerillakrieg einen Freiheitskampf zu unterdrücken versucht. Ich weiß nicht, was er alles mitgemacht hat. Jedenfalls ist mein Opa nach seiner Rückkehr Zeit seines Lebens nie mehr auf eine Beerdigung gegangen. Er war traumatisiert. Und deshalb hätten ihn die Worte des Königs sehr geschmerzt.
Vanuit dat trauma is excuses aan Indonesië heel pijnlijk.
Wie so viele Veteranen habe auch ihr Großvater nie über diesen Krieg gesprochen. Kein einziges Wort. Das sei für ihn tabu gewesen. Und auch die Großmutter habe sich ausgeschwiegen, mit der sie doch ein so enges Band hatte. Nie hätten sie darüber gesprochen, was es für sie bedeutet hatte, alles zurücklassen und in einem fremden Land neu beginnen zu müssen.
Die Menschen, die aus Netherlands, Indien kamen, mussten lernen, loszulassen. Sie litten unter einer nostalgischen Sehnsucht nach etwas, das es nicht mehr gab.
Besonders schwer hätten es bis heute jene Menschen, die Opfer des sogenannten Bersiaps wurden, der ganz besonders blutigen Anfangsphase des Kriegs, als viele Niederländer und Indo-Europäer von den Rebellen ermordet wurden.
Diese Menschen finden bis heute, dass die Indonesier erst einmal sie um Entschuldigung bitten müssten. Wer miterlebt hat, wie europäische Frauen von den Bambusspeeren der Freiheitskämpfer durchbohrt wurden, ist natürlich auch traumatisiert. Es ist einfach alles sehr kompliziert.
Eigentlich wäre es höchste Zeit, einen weiteren Gedenktag einzuführen. Für die Opfer des Kolonialismus, und zwar für alle Opfer. Aber man könne die Leute ja auch nicht in immer mehr Gedenktagen ertrinken lassen. Nein, viel effizienter wäre es, der Kolonialzeit einen festen Platz im Schulunterricht zu geben und die ganze Geschichte zu erzählen, nicht nur die der vermeintlichen Seehelden. Die ganze Geschichte mitsamt ihrer dunklen Kapitel. Das wäre besser als alle Gedenktage und auch besser als alle Entschuldigungen dieser Welt.
Die Kolonialzeit muss eingebettet werden in unser kollektives Gedächtnis. Darum geht es.
Das ist es letztendlich.
Ein heller Raum mit hohen Fenstern und Bücherregalen bis unter die Decke. In der Mitte ein großer Tisch. Eine Mitarbeiterin bringt Kaffee, dann heißt es warten. Wer hier an diesem Tisch wohl schon gesessen hat? Die noch lebenden Witwen der männlichen Einwohner des Dorfes Rawagede auf Java, die von niederländischen Soldaten 1947 während des Kolonialkriegs hingerichtet wurden. Die Überlebenden von Luftangriffen niederländischer F-16-Kampfflugzeuge im Irak und in Afghanistan oder die Familienangehörigen muslimischer Männer, die während des Völkermordes in Srebrenica ihr Leben verloren. Eine Erfahrung habe sie bei allen ihren Fällen gemacht, erzählt Lisbeth Sechfeld, als sie schließlich den Sitzungsraum ihrer Amsterdamer Kanzlei betritt.
Man probiert natürlich altijd wegzukommen mit großen Fouten.
Wenn Regierungen Fehler oder Unrecht begehen, versuchen sie immer, ungeschoren davon zu kommen.
Man verliert kein Wort darüber, in der Hoffnung, dass es unentdeckt bleibt. Jedenfalls ist das bei der niederländischen Regierung so. Vielleicht liegt es ganz generell in der Natur des Menschen, freiwillig etwas zuzugeben, das noch nicht bekannt ist. Das ist eher selten und sehr edel. Übrigens eine sehr interessante moralische Frage, die sich jeder mal stellen sollte.
Es ist eine interessante morale Frage für jezelf auch, inderdaad, in hoeverre je uit eigen Bewegung nach vorne kommt.
Lisbeth Sechfeld sieht ein bisschen müde aus. Kein Wunder, ihre Arbeitstage beginnen schon um 5, weil es morgens noch so herrlich ruhig sei und sie so Familie und Job unter einen Hut bringen kann. Die 50-Jährige gehört zu den renommiertesten Menschenrechtsanwältinnen weltweit und hat an der Universität von Amsterdam eine Professur für Oorlogsherstel, Kriegsentschädigungen.
Wenn Menschen in einem Krieg durch Fehler zu Schaden kommen, müssen sie dafür, so wie im ganz normalen Leben auch, entschädigt werden. Sie haben ein Recht auf Schadenersatz und Transparenz, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Und sie haben ein Recht auf eine Bitte um Entschuldigung. Das gehört auch zum Gesamtpaket. Entschuldigungen sind wichtig, vorausgesetzt, sie sind ernst gemeint. Aber man kann sie nicht erzwingen. Deshalb fordern wir in unseren Prozessen auch nie explizit Entschuldigungen.
Pas dan heeft het betekenis, dus we vragen er nooit om.
Die kämen dann oft von selbst. So wie 2011, als ein Gericht in Den Haag sein Urteil fällte, in einem historischen Prozess, den Sechfeld angestrengt hatte. Der niederländische Staat sei verantwortlich für das Blutbad, das niederländische Soldaten während des Unabhängigkeitskrieges in Indonesien in dem Dorf Rawagede verübt hatten. Mehr als 400 Männer wurden damals hingerichtet, fast die gesamte männliche Bevölkerung des westjavanischen Dorfes. Ein Kriegsverbrechen. Die 9 Witwen, die den niederländischen Staat verklagt hatten, bekamen je 20.000 Euro. Und der niederländische Botschafter in Jakarta bat öffentlich um Entschuldigung.
Ja, Gott, Ende 80, Beginn 90, Loop 90.
Sie waren alle um die 90 Jahre alt und sie hatten nicht mehr damit gerechnet. Das Geld war für sie nicht das Wichtigste. Sie konnten dieses Kapitel endlich abschließen. Mit diesem Prozess ist das gesamte Indonesien-Dossier ins Rollen gekommen.
Das hele Indonesien-Dossier gaan rollen.
Denn 2 Jahre später, 2013, zahlte der niederländische Staat erneut Entschädigungen. Gut eine Handvoll weiterer zivilrechtlicher Verfahren dieser Art laufen noch. Und dann war da noch die Rede von König Willem-Alexander bei seinem Staatsbesuch in Jakarta 2020. Gut und wichtig, findet auch Sechfeld. Wobei es der König als Vertreter der Enkelgeneration relativ leicht gehabt und für ihn nicht so viel auf dem Spiel gestanden habe. Denn, so Sechfelds Erfahrung, je länger zurück ein Unrecht liege, desto leichter falle es, um Verzeihung zu bitten. Viel risikoreicher, so Sechfeld, sei für den niederländischen Staat deshalb das Srebrenica-Verfahren gewesen. Von einem gefährlichen Dossier spricht sie.
Es ist ein gefährliches Dossier, ja.
2001 hatte sie sich daran gewagt. 6 Jahre nachdem bosnisch-serbische Truppen unter Leitung von General Mladic die Enklave Srebrenica erobert und mehr als 7000 muslimische Männer und Jungen ermordet hatten. Niederländische Blauhelme konnten das nicht verhindern, obwohl sie die Enklave hätten schützen sollen. Lisbeth Sechfeld vertrat damals die Familien von 3 Männern, die auf dem Stützpunkt der Niederländer Zuflucht gesucht hatten, aber von den Blauhelmen weggeschickt wurden, in den sicheren Tod. Die Familien hatten die Regierung in Den Haag deshalb auf Schadenersatz verklagt. Mühsam sei es gewesen, erinnert sich Sechfeld. Die Regierung habe zu mauern begonnen.
Hack in het zand en de ramen gingen dicht.
Erst 2015 zahlte die Regierung den Angehörigen eine Entschädigung, nachdem auch die höchste juristische Instanz des Landes, der Hohe Rat, den Staat für den Tod der Männer verantwortlich gemacht hatte. Die damalige Verteidigungsministerin Janine Hennis hat die beiden Familien daraufhin persönlich um Verzeihung gebeten, fast 20 Jahre nach dem Blutbad.
Toen ik begon, was het echt total Niemandsland.
Aber damals hätten alle juristisches Niemandsland betreten, ohne jegliche Erfahrung mit solchen Prozessen.
Früher sagten sie, als u sich meldet, dann gehen bei uns die Luiken dicht, sagten sie bei Defensie.
Beim Verteidigungsministerium gingen früher sofort die Rollläden runter, wenn ich mich meldete. Was willst du hier? Wir haben nichts falsch gemacht.
Wir haben nichts falsch getan.
Inzwischen habe sich einiges gebessert. Verfahren dieser Art stünden ja auch auf der Tagesordnung. Wie gefährlich unbewältigte Kapitel der Vergangenheit sein können, zeigt ein aktueller Fall. Es geht um die Schlacht im Chora-Tal in Afghanistan während der Auslandsmission niederländischer Soldaten in der Provinz Uruzgan. Im Juni 2007 drohten Taliban-Kämpfer, das strategisch wichtige Tal einzunehmen. So wie einst die Serben, die muslimische Enklave Srebrenica. Wieder standen die Niederländer vor einem Dilemma. Offensive oder Rückzug? Sie entschieden sich für die Offensive. Und dieses Mal waren sie dafür auch ausreichend ausgerüstet.
Und was tun sie? Sie bombardieren das hele Gebiet.
Sie haben das gesamte Gebiet platt bombardiert.
250 Menschen kamen ums Leben, darunter ein niederländischer Soldat und 88 Zivilisten. Ende 2019 haben 4 afghanische Bauern Den Haag auf Schadenersatz verklagt. Sie hatten bei der Offensive 15 Familienmitglieder und ihre Häuser verloren.
Da sitzt dann für ein Großteil dieselben Militäre, die auch in Srebrenica saßen.
Bei den niederländischen Soldaten, die im Einsatz waren, handelt es sich zu einem großen Teil um dieselben, die 12 Jahre zuvor den Fall von Srebrenica mitgemacht hatten. Wieder wurden sie in die Enge getrieben, aber diesmal entschieden sie sich für Stand and Fight.
We stand and fight.
Eine Überreaktion, sagt Zegveld, auf Srebrenica. Für die niederländischen Soldaten ein traumatischer und nach wie vor unbewältigter Einsatz. Das hätten die Soldaten selbst bereits ausgesagt. Wir wollten es nicht zu einem zweiten Srebrenica kommen lassen.
Wir wollen kein zweites Srebrenica.
Wir tragen Mitschuld, weil wir mitgeholfen haben, die gefährliche Illusion, Srebrenica sei zu halten, aufrechtzuerhalten, weil wir so einfältig waren und so übermütig. Es wäre angebracht, den Überlebenden zu sagen, bitte entschuldigt, dass wir euch in der Illusion ließen, dass Srebrenica zu verteidigen war. Bitte entschuldigt, dass wir, als es darauf ankam, gezwungen waren, feige und einfältig zu reagieren.
Notgedwungen, kann ich sagen, laf und onnozel haben gereagiert.
Sagt der niederländische Schriftsteller Gert Mak über die Rolle niederländischer Blauhelme während des Falls der muslimischen Enklave Srebrenica. Am 11. Juli 1995 marschieren serbisch-bosnische Milizen unter der Leitung von General Ratko Mladic in die UN-Schutzzone ein. Sie sind in der Überzahl und auch weitaus besser ausgerüstet als die rund 400 niederländischen Blauhelme, die nicht gerichtet schießen dürfen. Sie sind ja eine Friedenstruppe. Bis zuletzt haben die Niederländer vergeblich auf Unterstützung aus der Luft gewartet. So aber müssen sie machtlos mit ansehen, wie die bosnisch-serbischen Soldaten Srebrenica einnehmen und in den folgenden Tagen mehr als 7000 muslimische Männer und Jungen ermorden und in Massengräbern verscharren. Tausende von Opfern werden bis heute vermisst.
Ich bin Misha Melita.
Und ich bin Marjolein Koster.
In de zomer van 1995 waren we allebei 4.
Im Sommer 1995 waren wir beide 4 Jahre alt. Und wie so viele Gleichaltrige wusste auch ich bis vor kurzem nicht, was sich damals in Srebrenica abgespielt hat. Ist es zu weit weg? Oder haben wir schon wieder vergessen, welche Rolle wir Niederländer in diesem Konflikt gespielt haben?
Zijn we alweer vergeten, was de Nederlandse rol was in het conflict?
Na Srebrenica zeiden we dit nooit meer.
Hinterher hieß es, nie mehr Srebrenica. Aber um aus der Geschichte zu lernen, muss man sie kennen.
Moeten we die wel kennen.
En daarom gaan we terug.
Darum gehen wir zurück. nach Srebrenica und rekonstruieren mit Augenzeugen, was in dieser tragischen Woche 1995 passiert ist.
Was er gebeurde in die tragische Week in 1995. Luister vanaf 6 juli naar de podcast De Val van Srebrenica. 8 dagen lang. De aanloop, de achtergrond, de val.
Mit ihrem Podcast Der Fall von Srebrenica wollen Mischa Melita und Marjolein Costa eine Wissenslücke junger Menschen schließen. Die beiden niederländischen Journalistinnen hoffen, dass er Schulen in Zukunft als Lehrmaterial dient. Dieses Kapitel der europäischen Geschichte dürfe im Geschichtsunterricht nicht länger fehlen, fordert die 29-jährige Mischa, als wir uns am Küchentisch in Marjoleins Wohnung in Utrecht Fotos anschauen, die sie in Bosnien gemacht haben.
Es gibt viele schlimme Verbrechen, aber hier geht es um Völkermord auf europäischem Boden. Da ist es schon mehr als seltsam, dass er nicht in den Schulbüchern zu finden ist. Allein das ist schon Grund genug. Und hier gibt es auch noch eine Verbindung zu den Niederlanden.
Plus ein Nederlandse Link.
Und so haben Mischa und Melita Gespräche geführt. Mit niederländischen Blauhelmsoldaten, sogenannten Dutchbatters, und mit Überlebenden.
Ja, ich laufe meistens langs all diese Namen.
Eine von ihnen ist Alma Mustafic. Die heute 39-Jährige konnte damals mit Mutter und Geschwistern nach Holland flüchten. Mischa und Marjolein sind mit ihr zurückgereist nach Srebrenica, in ihr Elternhaus, wo ihre Mutter inzwischen wieder lebt.
Es ist altijd ein Zoektocht. All die Grafsteine.
Zusammen haben sie die Gedenkstätte besucht, wo Tausende der Opfer heute begraben liegen. Ein Meer aus weißen, schmalen Grabsteinen. Plötzlich war die Geschichte für die beiden jungen Niederländerinnen nicht mehr abstrakt. Denn hier liegt auch Almas Onkel begraben, einer ihrer Cousins, die Nachbarsjungen und ihr Vater Riso. Mit Alma sind sie auch zum ehemaligen Dutchbat-Stützpunkt nach Potocari gefahren, wo Tausende von Flüchtlingen Zuflucht gesucht hatten, nachdem die Truppen von General Mladic einmarschiert waren. Wo sich auch die damals 14 Jahre alte Alma mit ihrer Familie sicher glaubte, weil ihr Vater dort für die Dutchbat-Einheit als Elektriker gearbeitet hatte. Doch auch sie wurden weggeschickt. Alma musste mit ihrer Mutter und den Geschwistern in einen der Busse steigen. Ihr Vater blieb zurück.
Mein Vater hat mein Süßchen auf dem Arm.
Er hatte die kleine Schwester auf dem Arm. Die Mutter flehte die Serben an, sie nicht zu trennen. Vergeblich.
Immer wieder habe ich versucht, mich nach ihm umzudrehen. Ich wusste, es war das letzte Mal, dass ich ihn lebend sah.
Das letzte Mal ist, dass ich ihn in het Leben soll sehen.
Nicht gucken, nicht gucken, lauf weiter, habe ihr Bruder ihr eingeschärft.
Und ich höre meinen Bruder noch boos auf, rufen, nicht kijken, nicht kijken, lauf door.
Es sei noch nicht einmal Zeit für eine letzte Umarmung geblieben.
Ja, weet je, wir haben nicht eens einen Knuffel gehabt.
Sie hätten nie Abschied nehmen können.
Da war helemaal geen ruimte voor afscheid of wat dan ook.
Alma gehört zu den beiden Familien, die den niederländischen Staat mit Hilfe der Anwältin Lisbeth Zegveld erfolgreich auf Schadenersatz verklagt haben. 15 Jahre hat das gedauert, empört sich Marjolein.
Es hat ihr so viel Mühe gekostet, um überhaupt zu beweisen, dass ihr Vater in Dienst war.
Es wurde ihr so schwer gemacht, nachzuweisen, dass ihr Vater tatsächlich für Dutchbat als Elektriker gearbeitet hatte. Seine Existenz wurde regelrecht geleugnet. Dabei lagen die Papiere vor. Unvorstellbar, wie schmerzhaft das für Alma war. Und das ist nur ein Beispiel von vielen.
Das sei so bezeichnend für die Haltung der niederländischen Regierung, die mit diesem Kapitel ihrer Geschichte nach wie vor regelrecht ringen würde.
Ich finde wel, dass ihr merkt, dass Nederland als Land ermee worstelt.
Ja, das denke ich auch.
Dass es wel echt ein Sort national Trauma ist.
Srebrenica ist für uns zu einem nationalen Trauma geworden. Wir finden es furchtbar, was passiert ist, wissen aber nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es war auch eine Prestigeangelegenheit, dass wir Blauhelme nach Srebrenica schicken durften. Dass wir bei einer UN-Mission mit dabei waren.
Ja. Aber ich denke wel inderdaad, dass wir heel graag wilden beweisen, dass
wir wollten aller Welt beweisen, dass wir das können.
Aber das ist uns nicht gelungen.
Marjolein und Mischa finden, dass der niederländische Staat längst um Entschuldigung hätte bitten müssen. Warum eigentlich sollte das so kompliziert sein? Aber das kratze am Selbstbild, am Stolz, Anspruch und Wirklichkeit. Erst die Rolle im Zweiten Weltkrieg, dann das Auftreten in Indonesien.
Auch noch Srebrenica, müssen wir da auch noch erkennen.
Und jetzt sollen wir auch noch für Srebrenica um Verzeihung bitten. Vielleicht werden wir deshalb immer verkrampfter. Vielleicht haben wir Angst, dass von unserem Stolz nicht viel übrig bleibt.
Dabei wäre es so wichtig für die Opfer. Das hätten sie in ihren Gesprächen für den Podcast immer wieder gemerkt. Denn um Entschuldigungen zu bitten, bedeutet Anerkennung von Leid. Wobei Den Haag nicht nur die Überlebenden um Entschuldigung bitten sollte, finden Mischa und Marjolein, sondern auch die Blauhelme, die sich ebenfalls im Stich gelassen fühlten. Das Niederländische Institut für Kriegsdokumentation ist bereits 2002 zu dem Schluss gekommen, dass die Regierung die Blauhelme völlig unvorbereitet und unzureichend ausgerüstet auf eine aussichtslose Mission geschickt hatte. Im Dezember vergangenen Jahres riet eine Untersuchungskommission dem Verteidigungsministerium, jedem Dutchbat-Veteranen den symbolischen Betrag von 5.000 Euro auszuzahlen und ihren Einsatz in einer klar formulierten Erklärung zu würdigen und anzuerkennen.
Und dass ich echt auch wel nu insehe, hoe die Machteloosheit, hoe groot zo'n Trauma ist, was daardoor kan ontstaan.
Mir ist klar geworden, wie groß die Machtlosigkeit dieser Soldaten war und dass daraus auch ein Trauma entstehen kann. Sie sind auf eine völlig andere Art und Weise ebenfalls Opfer geworden. Ihr Leid ist ein anderes.
Omdat het een heel ander soort leed is.
Schließen, prophezeien Marjolein und Mischa, lasse sich dieses düstere Kapitel europäischer Geschichte noch lange nicht.
Auch wenn wir das nur allzu gerne möchten.
Ja, misschien wel te graag, ja.
Wenn es tatsächlich so ist, dass es leichter fällt, um Verzeihung zu bitten, wenn ein Unrecht lange zurückliegt, warum tun sich die Niederlande dann ausgerechnet mit dem Unrecht so schwer, das sie als Kolonialmacht während der Sklavenzeit begangen haben? Unrecht, das sich über 250 Jahre hinzog. Erst 1863, als eine der letzten Kolonialmächte, schafften die Niederlande die Sklaverei ab. Es könnte mit Stolz zu tun haben, sagen Historiker. Stolz auf das goldene Zeitalter, mit dem sich die Nation bis heute identifiziert. Eine Zeit, als mit dem Handel auch Künste und Wissenschaften blühten. Niederländische Schiffe eroberten die Weltmeere, brachten aber auch Sklaven von Afrika nach Amerika, auch in die niederländische Kolonie Suriname.
Ja,
wir haben
dus eerder ein anderes Gespräch, aber das war dus.
Es hängt ganz oben unterm Dach das königsblaue Abendkleid, das sich Peggy Baufa extra für diesen Tag hatte schneidern lassen. Von einer Designerin, die so wie sie Wurzeln in der ehemaligen Kolonie Suriname hat. Ein Traum aus Spitze und Taft.
Hey, hier ist es gut zum Umdrehen. Inderdaad een elegante verschijning.
Aber es sei ja auch um ein Familientreffen gegangen, wie es in dieser Form noch nicht so oft stattgefunden haben dürfte. Peggy Baufa und ihre Familie, die von Versklavten einer Zuckerrohrplantage in Suriname abstammen, trafen sich mit der Familie von Martje Duin.
Ja, ich fand das heel mooi.
Die 45-jährige Journalistin wiederum stammt aus einem alten niederländischen Adelsgeschlecht.
Ihre Vorfahren haben diese Plantage zusammen mit anderen reichen Niederländern einst besessen, erklärt Maartje, als wir den Dachboden wieder verlassen.
Im Familienwappen meiner Urgroßmutter tauchen schwarze Köpfe auf. Das Wappen habe ich mal in einer Porzellanschale entdeckt, aus der mir Kekse angeboten wurden. Ich dachte, was ist das denn? Vor ein paar Jahren, als die gesellschaftliche Diskussion über die Kolonialzeit immer mehr Fahrt aufnahm, dachte ich, vielleicht wäre es doch mal interessant zu untersuchen, was deine eigene Familie mit der Sklaverei zu tun hatte.
Maartje musste dazu ihren ganzen Mut zusammennehmen. Denn was, wenn sich Abgründe auftun würden? Gab es dann noch ein Zurück?
Die erste Reaktion meiner Mutter war, muss das denn sein? Sie befürchtete, dass ich den Rest der Familie gegen mich aufbringen und den Namen der Familie besudeln könnte.
Doch Maartje ließ sich nicht beirren. Sie tauchte in die Archive ein und entdeckte, dass die Urgroßmutter ihres Großvaters, also ihre Ur-Ur-Urgroßmutter, bis zur Abschaffung der Sklaverei 1863 Miteigentümer der Plantage Tulifo in Surinam war und dass es dort eine Familie von Versklavten gab, deren Name nur auf dieser Plantage vorkam, Baufa.
Ich habe den Namen gegoogelt. Und es hagelte Treffer. Hier in Holland. Das war ein sehr merkwürdiger Moment. Auf einmal kam es ganz dicht an mich heran.
Ja, toen kwam het opeens heel dichtbij.
In Nederland wonen er al heel veel.
Es gibt viele Baufas, auch in Suriname. Wir sind eine große Familie. Ich wusste bereits, dass meine Vorfahren versklavt waren. Ich rekonstruierte gerade unseren Stammbaum. Mir fehlten noch ein paar Puzzlestücke. Als sich Maartje meldete, dachte ich sofort, oh, interessant, mit der will ich reden.
Die allerdings musste wieder ihren ganzen Mut zusammennehmen. Furchtbar nervös sei sie gewesen, voller Scham und Schuldgefühle.
Ja, ich fand es doch wohl sehr ungemakkelijk.
Ich spürte auf einmal das gesamte Gewicht der Geschichte wie Blei in meinen Schuhen.
Das fühlte ich gewoon als Lot in meinen Schuhen.
Doch das Eis sei schnell gebrochen. Peggy habe sich ganz offen gezeigt, offen und begeistert. Die beiden Frauen beschlossen gemeinsam, in den Archiven weiterzusuchen. Und sie reisten gemeinsam nach Suriname. Auf den Spuren ihrer Vorfahren.
Das war wohl mooi, want die Plantage stond bekend als een plek.
Auf dem Gelände der einstigen Plantage stehe heute eine staatliche Ölraffinerie. Peggys Familienangehörige wohnen alle rund 1,5 Fahrtstunden entfernt in der Hauptstadt Paramaribo. Besonders denkwürdig sei das Treffen mit Onkel Kenneth verlaufen. Ome Kenneth, der zunächst nicht über die Vergangenheit reden wollte, der lieber nach vorne guckte, weil die niederländische Regierung ja doch nie die Verantwortung für die Taten ihrer Vorfahren übernehmen würde. Ome Kenneth, der dann aber über seine Träume zu erzählen begann, Träume, in denen er die Peitschenhiebe fühlen würde, mit denen seine Vorfahren gepeinigt wurden.
Es heißt doch, dass Erinnerungen in der DNA gespeichert und über Generationen hinweg weitergegeben werden können.
Ich hatte den Eindruck, dass die Peitschenhiebe auch damit zu tun haben, dass sich die niederländische Regierung weigert, das Leiden seiner Vorfahren anzuerkennen. Und dass er es deshalb auch nicht verarbeiten kann.
Dass es ihm das auch unmöglich machte, um es zu verwerken.
Regierung und Königshaus hätten in den vergangenen Monaten so oft ihre Entschuldigungen angeboten. Warum werde die Linie nicht konsequent durchgezogen bis zur Sklaverei?
Warum wird die Linie durchgezogen?
Sind wir es vielleicht nicht wert, dass man uns um Entschuldigung bittet?
Dass wir keine Excuses waardig sein.
Dass das kennelijk noch mühliger.
Ganz offensichtlich fällt es uns schwerer, uns bei schwarzen Menschen zu entschuldigen, als bei anderen.
Noch stets durchwirkt.
Aber wer weiß, hoffen die beiden. Vielleicht hätten sie in dieser Hinsicht ja etwas in Bewegung bringen können.
Wie weiß? Ja.
Denn die Reise auf den Spuren ihrer Vorfahren hat Maartje in einem Podcast verarbeitet, der auch bereits von vielen Politikern gehört und zum Podcast des Jahres 2020 gekürt wurde.
Wir haben noch so viel inzuhalen auf dit Gebiet.
Wir haben noch so viel aufzuholen. Es wird noch Generationen dauern, bis wir einander wirklich begreifen.
Ja, voordat we elkaar echt begrijpen.
Unbequeme Wahrheiten, wie die Niederlande ihre Vergangenheit aufarbeiten. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Kerstin Schweighöfer. Regie und Musik
Babette Michel. Ton und Technik Oliver Dannert. Die Redaktion der Sendung hatte Anna Reith.